Ja, Jesus, darum wollen wir dich bitten, dass du uns sendest, dorthin, wo du uns haben willst, in deinem Einsatz. Und bitte hilf, dass dieses gemeinsame Arbeiten über deinem Wort, dass uns das zubereitet, Herr. Für die Wegstrecke, die vor jedem von uns liegt, Herr, dass wir einsatzfähig sind für dich, dass wir zu deiner Ehre leben. Herr, dass wir dich immer besser kennenlernen und verstehen, wie du unser Leben haben willst, Herr. Wir brauchen dich. Zum Hören, zum Verstehen und dann auch zum Tun. Bitte gib uns jetzt an diesem Nachmittag allen miteinander wieder richtig Konzentration und Frische, dass wir hören können auf dein Wort. Amen. Wenn ich Sie ganz spontan fragen würde, würde ich das jetzt einfach mal tun und Sie ganz spontan antworten müssten, welches große Ereignis findet in 2 Wochen statt? War, immerhin, gut, hervorragend. Also das finde ich sehr erfreulich, dass das so schnell kommt. Also natürlich Bundestagswahl. Denn wenn ich so durchs Land fahre, finde ich es andererseits sehr erschreckend, wie wenig man davon merkt. Wir sind ein weitgehend entpolitisiertes Volk geworden und das kann gefährlich sein, wenn wir nicht mehr bewusst verfolgen, was geschieht, wenn wir diese Verantwortung, die wir für unsere Gesellschaft haben, auch an dieser Stelle nicht mehr wahrnehmen. Was geht das die Christen an? Immerhin bekennt sich ja unser Grundgesetz, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland zur Verantwortung vor Gott. Sie haben die Präambel wahrscheinlich im Hinterkopf als guter Staatsbürger. Ne? Im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott und den Menschen hat sich das deutsche Volk dieses Grundgesetz gegeben. Und dann kommt das Grundgesetz. Und es ist ganz klar, dass mit dem Wort Gott nicht irgend so ein allgemeines Gotteswesen gemeint ist, sondern der Gott der Bibel. Das haben die Väter des Grundgesetzes damals ganz klar so beabsichtigt. Im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott und den Menschen. Was geht uns die Politik an? Was geht uns der Zustand unserer Demokratie an? Was geht uns die ganze Debatte über Homosexualitätsrechte und Kinderkrippen an? Oder Ehegattensplitting? Natürlich, von der Bibel her gilt das, was Martin Luther dann die Zwei-Reiche-Lehre genannt hat. Also, dass die Bibel ganz klar unterscheidet zwischen dem Reich zur Rechten und dem Reich zur Linken. Dass die Bibel ganz klar unterscheidet zwischen dem Heil und der Rettung und dem Wohl der Menschen. Dass die Bibel ganz klar unterscheidet zwischen der Rettung von Menschenseelen und der Verbesserung der Verhältnisse. Dass die Bibel ganz klar unterscheidet zwischen Letztem, Sein oder Nichtsein und Vorletztem. Und dennoch gilt, suche der Stadt Bestes. Dennoch gilt, dass wir die Obrigkeit achten sollen. Dennoch gilt, was unser Herr gesagt hat, dass wir dem Kaiser geben sollen, was des Kaisers ist. Und es gilt, was Paulus in 1. Timotheus schreibt. 1. Timotheus Kapitel 2. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Und dann kommt's für die Könige und für alle Obrigkeit. Und dann fährt er fort, damit wir ein ruhiges, stilles Leben führen können in aller Ehrbarkeit und Frömmigkeit. Und damit meint er nicht ein spießbürgerlich zurückgezogenes Leben, in dem wir unsere Gartenzwerge jeden dritten Tag staubwischen, sondern er meint damit, dass wir die Freiheit, die wir haben, nutzen können, um zu evangelisieren. Nutzen können, um die Wahrheit Gottes auszubreiten. Nutzen können, um unsere Zeit verantwortlich für den Herrn einzusetzen. Gebet für die Obrigkeit. Und zugleich gilt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5, 29. Wir sind in der Welt, sagt die Schrift, aber nicht von der Welt. Wir haben hier eine Aufgabe, aber wir sind nicht abhängig von den Maßstäben dieser Welt. Und die Schlüsselfrage lautet für uns als Christen, was heißt es in dieser Situation, auf dieser Grenze, auf der wir leben, zwischen dem Reich zur Rechten und dem Reich zur Linken? Was heißt es da, Jesus zu dienen und ihm treu zu sein? Genau in dieser Spannung steht Josef am Anfang von Kapitel 39. Und damit kommen wir zu unserem zweiten großen Abschnitt aus der Josefsgeschichte. Und Sie haben dafür in Ihren Mappen, diesen blauen Zettel, also jetzt geht's blau weiter. Und ich hoffe, Sie sind alle versorgt, sonst können Sie sich noch schnell vorne bei der Anmeldung wahrscheinlich einen Zettel holen. Dann können Sie es ein bisschen besser mitverfolgen. Also wer noch keinen Zettel hat, kann sich gerne noch einen besorgen. Unser Untertitel lautet Mitten in Ägypten und ganz bei Gott. Mitten in Ägypten und ganz bei Gott. Und wir fragen, geht das? Denn von jetzt an ist Josef mitten in Ägypten gelandet. Und daran wird sich bis Kapitel 41, ja, bis Kapitel 50 morgen früh auch nichts mehr ändern. Und so steigen wir gleich ein. 39, Vers 1. Josef aber war nach Ägypten hinabgeführt worden und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der Oberste der Leibwache, ein Ägypter, hatte ihn aus der Hand der Ismaeliter erworben, die ihn dorthin gebracht hatten. Und der Herr war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Merken Sie, bis dahin war das eine Israel-interne Familiengeschichte, die Kapitel 37 bis 28, wie Bruder Wunderlich uns heute Vormittag gezeigt hat, eine sehr turbulente, eine sehr dramatische Familiengeschichte, aber es war eine Israel-interne Familiengeschichte. Bis dann Tamar einbrach, klar. Aber von jetzt an ist der Protagonist, ist der hauptsächlich Handelnde, ist Josef in den Händen der Heiden. Und Gott fügt es gleich so, dass er nicht in irgendeiner unbedeutenden ägyptischen Durchschnittsfamilie landet, sondern ziemlich weit oben in der Hierarchie der Verwaltung. Wir wissen nicht, durch wie viele Hände der Sklave inzwischen gegangen ist. Die Erstbesitzer, haben wir in 37 gelesen, in Kapitel 37, 36, waren Ismaeliter oder Midianiter. Bruder Wunderlich hat das ja erklärt, die sind austauschbar, diese beiden Namen, Begriffe. Und durch die Midianiter und Ismaeliter ist er dann schließlich bei Potiphar gelandet, der erstmals erwähnt wird, auch in 37, 36, hoher Beamter des Pharao, möglicherweise Kommandant der königlichen Leibwache. Man kann das auch übersetzen, er war der Oberste der Scharfrichter. Also er war offensichtlich auch für die Hinrichtung verantwortlich. Und er war wohl auch Gefängnischef, wenn wir 40,3 nehmen, und er ließ sie in Haft setzen im Haus des Obersten der Leibwache. Der Oberste der Leibwache war Potiphar und dort wurden die Leute in Haft gesetzt. Also er hat sich offensichtlich auch um die Gefängnisangelegenheiten verantwortlich gekümmert. Und dorthin kommt Josef. Aber noch bevor wir uns Gedanken darüber machen können, wie Josef in dieser fremden Welt wohl durchkommen wird, schiebt Gottes Wort diesen massiven zweiten Vers hinterher, den wir uns gleich ganz dick anstreichen müssen. Da heißt es, und der Herr war mit Josef. Und er war ein Mann, dem alles gelang. Der Herr war mit Josef. Mitten in Ägypten, Vers 1, ganz nah bei Gott, Vers 2. Und damit sind wir mitten drin in dieser Spannung, die sich durch die ganze Josefsgeschichte hindurchzieht. Und ich habe diese Spannung einmal in diese drei Aspekte A, B und C aufgegliedert, die Sie hier finden, die Spannung der Josefsgeschichte. A, Bürger zweier Welten. Er ist Bürger zweier Welten. Er ist einerseits völlig hineingeworfen in das ägyptische System des Pharao, zunächst als abhängiger Sklave, Vers 1, aber er ist zugleich ganz eingebettet in den Machtbereich des Herrn. Und der Herr war mit Josef. Und dieser Machtbereich des Herrn hat dann auch wiederum Auswirkungen auf den Machtbereich des Pharao. Denn es gelang ihm alles, was Gott ihm schenkte. Bürger zweier Welten, wie wir. Und als solcher hat Josefs Leben dann eben nicht nur eine private Bedeutung, sondern sein Leben hat Wirkung weit über den eigenen Familienkreis hinaus. Das ist B, persönliches Schicksal und große Geschichte. Das ist die zweite Spannung. Ja, es ist einerseits da diese faszinierende Einzelperson, die wir ja sehr, sehr persönlich heute Morgen auch kennengelernt haben. Und doch wird durch diesen Josef Israel als Volk gerettet. Und Josef ist der maßgebliche Organisator, durch den ein wichtiger Teil der damaligen Weltbevölkerung, man könnte fast sagen, ein wichtiger Teil der Zivilisation vor dem Verhungern gerettet wird. Persönliches Schicksal und große Geschichte. Und dann stoßen wir in dieser faszinierenden Biografie noch auf eine dritte Spannung. Vom Ende her gelesen, erweist sich diese spezielle historische Persönlichkeit, dieser eine Josef, der da um 1890 vor Christus gelebt hat. Also das, was wir hier verfolgen, spielt sich eben 1890, 1880, 1870 so in dieser Zeit vor Christus ab. Erweist sich diese spezielle historische Persönlichkeit, dieser Josef, als Vorschattung, als Typos eines noch viel größeren Retters, der 2000 Jahre später kommen sollte, nämlich als Hinweis auf den Herrn Jesus. Das hat der Alttestamentler Helmut Frey in seinem Buch über die Josefsgeschichte so formuliert. Helmut Frey schreibt das dort praktisch als persönliches Zeugnis. Da sagt er, die Josefsgeschichte ist besonders vielgestaltig vom Hinweis auf Christus erfüllt. Manchem mag vielleicht das Aufspüren solcher Beziehungen zwischen Josef und einzelnen Zügen der alttestamentlichen Erzählung und dem neutestamentlichen Geschehen ärgerlich sein. Möchte er sich dann längere Zeit in die Josefsgeschichte vertiefen? Sein Widerstand gegen diese Betrachtungsweise der Schrift wird einfach an der Macht der Schrift selber zerbrechen. Und dann kommt das Zeugnis. Ebenso wie der Widerstand des einst historisch kritisch eingestellten Verfassers an ihr zerbrochen ist. Also Helmut Frey sagt, früher war ich auch historisch kritischer Alttestamentler und ich habe es nicht geglaubt, dass eine Figur aus dem Jahre 1900 vor Christus einen echten Hinweis auf Jesus Christus darstellen könnte. Ich habe nicht geglaubt, dass es Offenbarung Gottes in diesem Sinne gibt, aber mein Widerstand, meine Vorurteile sind einfach zerbrochen an der Kraft des Textbefundes. Und das macht also diese ungeheure Dynamik in dieser Geschichte aus. Es geht um Josef und Jesus, es geht um das persönliche Schicksal eines jungen Mannes und die große Geschichte, die er maßgeblich beeinflusst. Und dieser Josef ist zugleich Bürger zweier Welten, mitten in Ägypten und nahe bei Gott. Und darum, ihr Lieben, wenn wir uns in dieses Geschehen hineinbegeben, dann bewegen wir uns, das werden wir hoffentlich gleich sehen, immer auf zwei Ebenen, die eng miteinander verwoben sind. Wenn man das in einem Bild sagen kann, das eine ist die sichtbare Ebene, auf der Josef agiert. Das ist Ägypten. Das ist Vers 1. Aber gleichzeitig lässt uns der Text auch immer wieder hinter die Kulissen blicken. Dort, wo der Regisseur die Fäden zieht. Diese geheimnisvolle Wirklichkeit, die bestimmt, die eigentlich bestimmt, was auf der Bühne der ägyptischen Geschichte geschieht. Und das will der Obertitel dieses Nachmittags besagen, zwischen Bühne und Kulisse. Die sichtbare Bühne Ägypten. Josef aber war nach Ägypten hinabgeführt worden. Und dann die geheimnisvolle Wirklichkeit hinter der Kulisse. Und der Herr war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Und darum können wir an dieser Lebensgeschichte Entscheidendes für unser Leben als Jünger Jesu lernen. Denn das Grundprinzip, das gilt für uns genauso. Wir sind auch Bürger zweier Welten. Wir leben auch zwischen Bühne und Kulisse. Und wir fragen, wie wir auf diesem schmalen Grat so leben können, dass wir unseren Herrn ehren, dass wir uns als treue Nachfolger erweisen und dass wir zu einem Segen werden für die Menschen, unter denen wir leben. Und dazu will Josef uns helfen. Und damit wir die Einzelheiten richtig verstehen, will ich versuchen, Ihnen zunächst einen groben Überblick zu geben über diese drei Kapitel, so ähnlich wie Bruder Wunderlich das auch versucht hat. Sie umfassen einen Zeitraum von gut 20 Jahren. Es handelt sich um eine Achterbahnfahrt, rauf und runter, steiler Aufstieg, starker Abstieg. Diese Kapitel 39 bis 41 lassen sich in drei große Szenen einteilen, die auf der Bühne dieser Welt spielen. Und Sie finden das auf der Rückseite dieses blauen Zettels in dem Kasten unten. Eine Karriere in Ägypten, man könnte auch sagen Karriere im Ausland, verehrt, verhaftet, verheiratet. Womit ich nicht sagen will, dass verheiratet die Steigerungsform von verhaftet sei. Will ich nicht sagen. Und da haben wir diese drei Stationen, diese drei Szenen. Erstens im Hause Potiphars, zweitens im Gefängnis und drittens am Hof des Pharao. Das ist also sehr schön übersichtlich. Erste Szene, Sklave im Hause Potiphars, Kapitel 39. Josef liefert gute Arbeit ab, er erweist sich als treu und zuverlässig und Gott schenkt ihm Erfolg und Integrität, also dass er auch als Person vorbildlich lebt. Aber weil er sich nicht auf das Techtelmechtel mit Potiphars Frau einlässt, in das sie ihn hineinziehen will, wird Josef verleumdet als Ehebrecher und unschuldig ins Gefängnis gesperrt. Das sind die Verse 13 bis 20, Erniedrigung und Ohnmacht, Verführung und Verleumdung durch Potiphars Frau. Das ist die erste Szene. Und dort im Gefängnis ereignet sich dann die zweite Szene, Bewahrung und Not im Gefängnis. Josef erlebt die Nähe Gottes, 39, 21 bis 23. Und dann bekommt er zwei Schicksale mit von zwei Funktionären Potiphars, die in Ungnade gefallen sind und die dort im Gefängnis landen und die sehr seltsame Träume erleben. Haben wir wieder die Träume. Und Josef bemerkt ihre Verwirrtheit und spricht sie an und sie bitten ihn um Hilfe. Und er deutet dann durch Gottes Gnade diese Träume und hofft, dass einer von den beiden dafür sorgen wird, dass er dann selbst auch aus dem Gefängnis rauskommt. Aber der vergisst ihn. Und so bleibt Josef dann auf dem Abstellgleis 4023 mit 28 Jahren. Also Bewahrung und Not im Gefängnis, wahrscheinlich kommt er so mit 17, 18, 19, das kann man nicht hundertprozentig genau berechnen, ins Gefängnis. Auf alle Fälle ist er Sklave im Hause Potiphars mit 17 Jahren. Und mit 28 ist er immer noch auf dem Abstellgleis dort im Knast. Erst 2 Jahre später ändert Gott dann die Situation, das können wir ziemlich genau datieren. Und das ist dann die dritte Szene, Aufstieg am Hof des Pharao, Kapitel 41, 1 bis 57. Pharao hat jetzt einen Traum und der Mundschenk, der inzwischen wieder bei Hofe ist, erinnert sich an Josef, dass er die Träume deuten konnte und dann schlägt Josefs Stunde und er deutet den Traum des Pharaos mit den 7 satten und fetten Kühen und den 7 mageren, den 7 vor Fruchtbarkeit prallen Ähren und den 7 anderen Ähren, die diese fruchtbaren Ähren aufschlingen. Und Josef legt das aus. Er erklärt, es gibt 7 gute Jahre und dann 7 magere Jahre. Und jetzt müsse man vorsorgen. Den Pharao überzeugt das. Er bringt Josef in Amt und Würden. Verse 37 bis 46. Josef entwickelt einen erfolgreichen Marshallplan, also einen Hilfsplan für Ägypten und die Völker und die anderen Völker. Und schließlich kommt alle Welt nach Ägypten, wie es dort heißt, um von Josef Hilfe zu erhalten gegen die Not der weltweiten Hungerkatastrophe. Das sind die Kapitel 39 bis 41 im Überblick. Im Hause Potiphas, im Gefängnis und am Hof des Pharao. Und alle 3 Szenen spielen mitten in Ägypten und zugleich unter Gottes offenem Himmel. Und die Frage ist, wie können wir da leben? Mitten in Ägypten und ganz bei Gott. Hier in diesen Kapiteln wird das Verhältnis der Gotteskinder zur Welt entfaltet, dargestellt, beschrieben. Und ich habe 9 Punkte gefunden, die uns dort gelehrt werden sollen und die dieses komplizierte Verhältnis auch des Christen zur Welt untersuchen, beschreiben, entfalten und klären. Und das Erste, was wir hier bei Josef sehen, geachtet in der Welt, das sind die Verse 2 bis 6 von Kapitel 39 und das wollen wir jetzt miteinander lesen. Also erstens, geachtet in der Welt. Und der Herr war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang und so durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Und als sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, da fand Josef Gnade in seinen Augen und durfte ihn bedienen und er setzte ihm zum Aufseher über sein Haus und gab alles, was er hatte, in seine Hand. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und über alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen und der Segen war auf des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Da überließ er, also der Potiphar, alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich um gar nichts mehr als um das Brot, das er aß. Also nur noch um seinen Privatkram, würden wir sagen. Also die besonderen Fähigkeiten Josefs werden schnell entdeckt, geachtet in der Welt. Interessant die Formulierung in Vers 2, er muss keine Sklavenarbeit auf dem Feld verrichten, wie das normalerweise üblich war, sondern er darf Verwaltungsarbeit tun. Er bekommt, wir würden vielleicht sagen, ein Schreibtischjob. Also er kümmert sich um die Organisation, um das innere Management. Er kümmert sich um die internen Angelegenheiten und daraus entwickelt sich eine ganz erstaunliche Erfolgsgeschichte auf der Bühne Ägyptens. Und die Ursache hinter den Kulissen dafür ist der Herr. Vers 3, der Herr ließ in seiner Hand alles gelingen. Josef steigt auf zum Aufseher über sein Haus. Dieser Posten ist auch aus anderen ägyptischen Texten bekannt. Es war so eine Art Hausmanager, der war auch zuständig für das Vermögen, für die Regelung der Finanzen, für die ganzen organisatorischen Fragen. Und Vers 5, Gott schenkt diesem Heiden Potiphar einen besonderen Segen durch seinen Boten Josef. Das ist offensichtlich. Gottes Leute sind eine Wohltat für ihre Umwelt. um Gottes Willen. Hier zunächst gilt das für Potiphar, der in den Genuss dieser Gegenwart Josefs kommt. Später wird das ganze ägyptische Volk davon profitieren. Also dieser Segen, das sehen wir hier, der erstreckt sich in dem Fall auch auf die äußeren schöpfungsbedingten Güter im Haus und auf dem Feld, wenn man so will. Das war der Abrahams Segen, der noch über diesem Josef lag. Dieser Strom von Segen, den Gott auch in die Schöpfung hineingegeben hat, die ja doch unter dem Sündenfall stand. Und Josef wird zu einer Zelle des Segens mitten im Land der Heiden. Und Potiphar ist klug genug zu erkennen, dass es eine große Chance ist für ihn und seinen ganzen Hausstand. Er vertraut dem Josef die Verwaltung seines Besitzes an. Das sagt Vers 6 nochmal. Er überließ alles, was er hatte, der Hand Josefs. Und das ist vielleicht sogar etwas humorvoll formuliert und kümmerte sich um nichts mehr als um das Brot, das er aß. Also für ihn kauen konnte Josef nicht auch noch. Also er hat seine persönlichen Angelegenheiten schon regeln müssen. Aber er hat die Sache weitgehend Josef übertragen. Große Anerkennung. Wertschätzung erfährt er, Hochachtung in der heidnischen Welt. Und so geht es Christen manchmal bis heute. Und diese Hochachtung und Anerkennung, die wird sich ja noch weiter steigern, dann in Kapitel 41, in der Bedeutung Josefs als zweiter Mann in ganz Ägypten. Und von Anfang an ist klar, der Grund für diese Bedeutsamkeit, die Josef auf der Bühne Ägyptens gewinnt, der Grund dafür liegt hinter den Kulissen. Das ist von Anfang bis Ende Gottes Wirken und Geschenk. Helmut Frey hat das in seinem Kommentar sehr schön beschrieben. Er sagt, der Mann des Segens kommt nicht dadurch hoch, dass er seine Ellenbogen zu brauchen oder einfach aufzutreten versteht, sondern dadurch, dass er dient. Das Weitere besorgt Gott, der über ihm die Tür des Segens und vor ihm die Tür zu den Menschenherzen aufschließt. Das schenkt Gott manchmal, dass er über uns die Tür des Segens und vor uns die Tür zu Menschenherzen aufschließt, auch wenn es sich bei diesen Menschenherzen um Heiden handelt. Und solche geöffneten Türen kann Gott eben auch uns schenken, wenn es seinem Plan entspricht. Ein Christ kommt zu Geld, ein Christ ist plötzlich geschäftlich erfolgreich. Was macht er damit? Sind Sie sich dessen bewusst, dass Gott hinter den Kulissen das eingefädelt hat, was Ihnen auf der Bühne Ägyptens gelingt? Und fragen Sie sich, was er damit bezweckt? Oder ist das einfach nur ein guter Job, mit dem Gott nichts zu tun hat? Natürlich, oft ist Gottes Segen nicht so spektakulär. Aber diese Grundzusage gilt allen Gottes Kindern. Jesus hat gesagt in Johannes 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volles Genüge haben. Und an vielen anderen Stellen wird es auch deutlich, Gottes Leute leben unter seinem Segen. Das heißt nicht, dass es uns immer gut geht. Das heißt nicht, dass wir nicht auch in Armut geraten können. Wir sehen ja an Josef, dass er im Gefängnis landet. Und doch schenkt Gott seinen Leuten Segen und daran soll die Welt auch einen Nutzen haben, wenn Gott es schenkt. Also geachtet von der Welt. Aber schon bald wird deutlich, dass trotz allen Erfolgs und trotz aller manchmal von Gott geöffneter Türen, ihr Lieben, wir dieser Welt niemals naiv begegnen dürfen. Wir sollen und dürfen uns in dieser Welt, so macht die Bibel deutlich, niemals zu sehr zu Hause fühlen. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sagt Hebräer 13, sondern die zukünftige suchen wir. Und auch bei Josef wird das sehr schnell deutlich. Übrigens vorbereitet wird es noch durch diesen Hinweis am Ende von Vers 6. Der muss also ganz gut durchtrainiert gewesen sein. Josef war von schöner Gestalt und von gutem Aussehen. Und nun kommt das Zweite, verführt von der Welt. Das sind die Verse 7 bis 12. Es geschah aber nach diesen Begebenheiten, dass die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef warf. Es wird wieder alles ganz genau und krass geschildert, so wie wir es heute Morgen schon gesehen hatten. Und zu ihm sprach, lege dich zu mir. Er aber weigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts, was im Hause vorgeht und hat alles in meine Hand gegeben, was ihm gehört. Es ist niemand größer in diesem Haus als ich und es gibt nichts, das er mir vorenthalten hätte, ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Es geschah aber an einem solchen, und obwohl sie ihm Tag für Tag zuredete, hörte er doch nicht auf sie, dass er sich zu ihr gelegt oder sich an ihr vergangen hätte. Es geschah aber an einem solchen Tag, als er ins Haus kam, um seine Arbeit zu tun, und niemand von den Leuten des Hauses anwesend war, dass sie ihn bei seinem Obergewand ergriff und zu ihm sprach, lege dich zu mir. Er aber ließ das Obergewand in ihrer Hand und floh und lief hinaus. verführt von der Welt. Eine Zeit lang scheint alles ja ganz gut und problemlos zu laufen nach diesen Begebenheiten. Da muss, sagt Vers 7, also es muss eine ganze Weile so gegangen sein, wie die Verse 2 bis 6 schildern. Doch dann kommt diese schwere Bewährungsprobe. Potiphas Frau findet Gefallen an dem jungen Mann, der mit ca. 17 da in ihren Haushalt gekommen war. Und die Dame, wir wissen nicht, wie alt sie ist, unternimmt einen ziemlich dreisten Annäherungsversuch. Das Ganze erinnert so an die Aussagen etwa von Sprüche 5, Vers 3. Das könnte dazu passen. Sprüche 5, Vers 3. Denn die Lippen der fremden Frau sind süß wie Honigseim und ihre Kehle ist glatter als Öl. Oder Sprüche 6, Vers 26. Also Gottes Wort verhandelt diese Problematik immer wieder. Lass dich nicht nach ihrer Schönheit gelüsten in deinem Herzen und lass dich nicht fangen durch ihre Augenlider. Und das ist dann sehr drastisch formuliert, denn eine Hure bringt einen nur ums Brot, aber eines anderen Ehefrau um das kostbare Leben. Gottes Wort kennt den Menschen sehr genau. Und ein Ausleger beschreibt den Zusammenhang von Punkt 1 und von Punkt 2, geachtet und verführt. So, er sagt, mit der Gunst kommt die Versuchung. Mit der Gunst der Welt kommt die Versuchung der Welt. Und Josef reagiert integer, klar. Er gibt der Dame sowohl eine ethische als auch eine theologische Begründung. Er sagt zum einen, es wäre Unrecht gegenüber deinem Mann. Er vertraut mir alles an und es wäre völliges Unrecht, ihn zu betrügen mit dir. Aber er macht dann deutlich, das Entscheidende ist die theologische Begründung. Ich würde gegen Gott sündigen. Das ist immer das Entscheidende an jeder Sünde, dass es eine Sünde gegen Gott ist. Weil er die letzte Instanz ist, die das Urteil über uns spricht. Und Sie erinnern sich dran, nachdem David mit Bathseba gesündigt hatte, betet er im Psalm 51 mit ganz ähnlichen Worten, Vers 6, gegen dich habe ich gesündigt. Also ich habe mich nicht nur an der Bathseba vergangen, nicht nur an ihrem Ehemann Uriah vergangen, sondern die Hauptinstanz jeder Sünde ist Gott selbst. Und wenn wir einen Moment innehalten, dann finden wir hier so etwas wie eine kleine Fallstudie, wie der Teufel seine Versuchung oftmals anlegt. Das ist nicht nur auf dem Bereich der Sexualität so, aber dort eben auch. Das ist ein Beispiel unter vielen. Jeder ist an einer anderen Stelle besonders leicht versuchbar und angreifbar. Das ist erst mein erster Anlauf, Vers 7. Es geschah aber nach diesen Begebenheiten, dass die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef sprach und so einen ersten Annäherungsversuch macht. Sagt, lege dich zu mir. Und er widersteht. Aber sie lässt nicht locker. Vers 10. Und obwohl sie ihm Tag für Tag zuredete. Also sie wendet diese Salamitaktik an und sie ist sehr beharrlich und lässt nicht locker. Tag für Tag für Tag für Tag. Das ist sehr hartnäckig. Und er widersteht. Hier heißt es ganz einfach, er hört nicht auf sie, er macht es nicht. Und nun könnte man denken, na gut, die Sache ist ausgestanden. Da kann nichts mehr anbrennen, da kann nichts mehr passieren. Aber dann kommt die dritte Phase. Und das ist oft die gefährlichste bei der Versuchung. Das ist die Zuspitzung, das ist der Tag X. Bis dahin hat der stete Tropfen den Stein gehüllt und er war immer festgeblieben. Aber jetzt, an diesem Tag, sind aus welchem Grund auch immer die Angestellten nicht im Haus. Es geschah aber, Vers 11, an einem solchen Tag. Das ist der Entscheidungstag. Und wäre Josef leichtsinnig gewesen, hätte er gesagt, ach, bisher hat es mir nichts ausgemacht, es wird schon nichts passieren. Die Zermürbungsstrategie hat ihre Arbeit getan. Dann ist das Opfer oft mürbe gemacht, weich gekocht. Und es kommt der Tag X. Die Umstände sind besonders günstig. Das ist der Entscheidungstag. Und Helmut Frey sagt es sehr treffend, die Versuchung hatte Vollmacht. Die Versuchung hatte Vollmacht. Es war der Boden bereitet. Es war alles angerichtet, für Josef schwach zu werden. Und jetzt schauen Sie mal, wie er reagiert. Der reagiert nicht unangefochten. Das ist nicht einfach so der souveräne, fromme Josef, der mit einem kühlen, entsetzten Lächeln diese Frau abblitzen lässt. Sondern die Reaktion Josefs zeigt, dass es bei ihm jetzt auch aufs Äußerste geht. dass er wahrscheinlich etwas ahnt von seiner Versuchlichkeit. Schauen Sie mal an das Ende von Vers 12. Sie sagt, lege dich zu mir an diesem Entscheidungstag. Er aber ließ das Obergewand in ihre Hand und floh und lief hinaus. Also er reißt sich förmlich los. Und so reagiert nur jemand, der um die Gefahr weiß. Er sagt also nicht, also man sagt dem Mädchen und legt gewissermaßen ihren Arm zurück und verlässt lächelnd ruhig das Zimmer, sondern er reißt sich los. Er weiß, ich muss fliehen. Und es ist interessant, das Wort, das hier für fliehen verwendet wird, wird an anderer Stelle benutzt, um zu sagen, dass einer dem Tod entflieht. Das ist 4. Mose 35, da begegnet uns das gleiche Wort, das gleiche hebräische Verb. 4. Mose 35, Vers 6 und nochmal Vers 11. Da geht es darum, dass jemand beschuldigt wird, schweres Unrecht verübt zu haben und er muss es schaffen, in eine Zufluchtsstadt zu kommen. Und wenn er dorthin fliehen kann, nachdem er einen totgeschlagen hat im Affekt, kann er einen ruhigen Prozess erwarten und wird er nicht gleich umgebracht. Und da heißt es dann, 4. Mose 35, 6, und unter den Städten, die ihr den Leviten geben sollt, sollen die 6 Zufluchtsstädte sein, die ihr ihnen zu geben habt, damit dorthin, und dann kommt dieses Wort, fliehen kann, wer einen Totschlag begangen hat. Es ist das Rennen um sein Leben. Und genau dieses Wort verwendet der biblische Text hier. Es ist eine verzweifelte Flucht, eine verzweifelte Entschlossenheit. Er reißt sich los. Und die nächsten Minuten zeigen dann, wie schnell der Beifall der Welt, wie schnell die Achtung der Welt, wie schnell die Gunst der Welt umschlagen kann in Hass und Ablehnung. Und das ist das Dritte. Geachtet in der Welt, verführt von der Welt, drittens verworfen von der Welt. Und das geht jetzt sehr krass und sehr schnell ab. Vers 13. Als sie nun sah, dass er das Obergewand in ihre Hand gelassen hat und entflohen war, da rief sie die Leute ihres Hauses herbei und sprach zu ihnen, seht, er hat uns den Hebräer ins Haus gebracht, damit er Mutwillen mit uns treibt. Er kam zu mir herein, um bei mir zu liegen. Ich habe aber aus Leibeskräften geschrien. Als er nun hörte, dass ich meine Stimme erhob und schrie, ließ er sein Obergewand neben mir liegen und floh hinaus. Und sie ließ sein Obergewand neben sich liegen, bis sein Herr nach Hause kam, also ihr Mann. Dem erzählte sie die gleiche Geschichte und sprach, der hebräische Knecht, den du uns gebracht hast, du bist an Schuld, ist zu mir hereingekommen, um Mutwillen mit mir zu treiben. Als ich aber meine Stimme erhob und schrie, ließ er sein Obergewand neben mir liegen und entfloh nach draußen. Als nun sein Herr die Rede seiner Frau hörte, als sie sprach, so und so hat mir dein Knecht getan, dann brannte sein Zorn und der Herr Josefs nahm ihn und warf ihn ins Gefängnis, dorthin, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. So war er dort im Gefängnis. Verworfen von der Welt, das ist das Dritte. Und zwar nicht, weil wir uns der Welt gegenüber Unrecht verhalten hätten, sondern im Gegenteil, gerade weil wir auch in unserem Handeln in der Welt Gott treu geblieben sind. Darum verworfen. Ich denke, es ist eine große Anfechtung für uns, dass wir manchmal sagen, so jetzt hast du so einen guten Kontakt zu diesem und jenem aufgebaut, Und jetzt willst du die Gunst der Welt nicht verspielen. Es ist ja auch gut, die Gunst der Welt zu haben, um besser evangelisieren zu können und so weiter. Und das ist die Frage, bin ich bereit, in Anführungsstrichen nur um Jesu Willen, die Gunst der Welt aufs Spiel zu setzen? Petrus schreibt das in seinem ersten Brief ganz ähnlich. 1. Petrus 4, ab Vers 14. Da sagt er, selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Niemand unter euch aber leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter, könnt auch sagen als ein Ehebrecher, oder als einer, der in ein fremdes Amt eingreift. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht und ehre Gott mit diesem Namen. Verworfen von der Welt um unseres geistlichen Wandels willen. Und wissen Sie, dieser Fall zeigt auch, moralische Integrität schützt mich nicht vor Verunglimpfung. Im Gegenteil. Moralische Integrität schützt mich vor der Welt nicht vor Verunglimpfung, nicht vor Verurteilung. Diese Frau steht natürlich unter massivem Rechtfertigungsdruck. Sie täuscht zunächst ihre Dienerschaft. Und ich denke, Sie haben den Unterton gehört, nicht? Dieser Hebräer hier, das hat so leicht antisemitische Anklänge. Dann beschuldigt sie erstmal ihren Alten, ja, er hat ihn uns ins Haus gebracht. Sie versucht eine gewisse Identifikation und Solidarisierung mit ihrem Gesinde zu schaffen, ja. Er hat ihn uns ins Haus gebracht, um Mutwillen mit uns zu treiben. Sie will die also psychologisch, stimmungsmäßig hinter sich bringen. Haut mal kurz auf ihren Mann drauf. Und ihr Mann gegenüber, als er dann später nach Hause kommt, gewichtet sie das schon etwas anders. Da sagt sie, dieser hebräische Knecht, nicht nur dieser Hebräer, sondern dieser hebräische Knecht, also den du angestellt hast, das soll ihn im Grunde genommen auch nochmal besonders demütigen und zum Zorn reizen. Du hast den Kerl hierher geholt und der vergreift sich an mir. Und ihre Demagogie kombiniert diese Frau geschickt mit dem Indiz. Und das greifbare Indiz ist natürlich das Obergewand. Und alle Fakten scheinen gegen Josef zu sprechen. Als Potiphar nach Hause kommt, wird ihm das Beweisstück dreist präsentiert. Und Potiphar übersieht, dass Indizien immer gedeutet werden müssen. Indizien müssen gedeutet werden. Und wisst ihr, was tragisch ist? Es ist schon das zweite Mal, dass Josefs Schicksal mit einem Kleidungsstück verwoben wird. Das zweite Mal. Vor wenigen Jahren war es dieser Leibrock gewesen, mit dem die Brüder dem Vater bewiesen hatten, Josef ist tot. Und jetzt ist es dieses Obergewand, mit dem die untreue Ehefrau dem Potiphar beweist, Josef ist ein Ehebrecher. Das ist schon ein tragisches Zusammentreffen. Und der Hausherr sieht keinen Grund, die Aussagen seiner Frau zu bezweifeln. Er ordnet die logischen Konsequenzen an, Vers 19. So und so hat mir dein Knecht getan, da entbrannte sein Zorn und er steckt ihn ins Gefängnis, Vers 20. Es wäre wohl auch die Todesstrafe denkbar gewesen und wir erfahren nicht, warum Potiphar diese nicht anwendet. Möglicherweise, weil der Ehebruch nicht vollzogen wurde. Vielleicht auch, weil er Angst hatte vor dem Gott Josefs, dessen Macht er ja erfahren hatte. Bestimmt hat Josef auf seine Unschuld gepocht, das wird hier nicht weiter erklärt, aber er hatte keine Chance, sie zu beweisen. Die weltlichen Ankläger haben den Anschein des Rechts auf ihrer Seite. Es gab ja keine Zeugen. Es gab nur Indizien. Und da glaubte der Hausherr eben den Worten seiner Frau. Und man kann sagen, wo ist jetzt noch etwas zu sehen von Gottes Segen? So schnell wie Josef in Ägypten aufstieg, so steil vollzieht sich jetzt sein Abstieg. Und das Tragische daran ist, er kann sich überhaupt nicht wehren. Er ist wie ein Spielball. In diesem Moment, und das ist das vierte, und das ist noch schlimmer als das Verworfensein, da ist er eben nicht nur verworfen von der Welt, da wird er nicht nur angegriffen, da wird er nicht nur abgelehnt, sondern da ist er ausgeliefert an die Welt. Das ist das vierte. Ausgeliefert an die Welt. Wissen Sie, solange man noch kämpfen kann, solange man sich noch wehren kann, solange man noch argumentieren kann, ist die Lage ja noch einigermaßen erträglich. Aber das geht hier auch nicht mehr. Es geht noch eine Stufe tiefer. Viertens, ausgeliefert an die Welt. Er sitzt dort fest in diesem Gefängnis, Vers 20. Es gibt kein Rechtssystem, an das er sich wenden könnte, keinen Anwalt, es gibt keine Beschwerdestelle, es gibt kein Gesetz, auf das er sich berufen konnte, es gibt keinen Schachzug, den er mehr in Anschlag bringen kann. Es ist die totale Ohnmacht. Er sitzt fest in diesem Gefängnis, in dieser Festung. Wir wissen nicht, wie lange er dort aushalten muss, ob er mit 18 schon hineingekommen ist oder erst einige Jahre später. Was wir dann wieder wissen, ist, dass er mit 30 Jahren vor Pharao steht. Das wissen wir genau durch Kapitel 41, Vers 46. Kommen wir noch dahin. Und wenn Sie das hier auf dieser Übersicht mal nachschauen, 2 Jahre vorher schöpft er schon mal Hoffnung. 2 Jahre vorher keimt schon mal Hoffnung auf, mit 28, als er sich da auf dem Abstellgleis befindet. Und das wird in Kapitel 40 beschrieben. 2 hohe Funktionäre des Königshofs fallen in Ungnade. Sie landen auch dort in diesem Gefängnis und Josef wird ihnen quasi als Betreuer zugeordnet. Die beiden träumen schlecht, sowohl der Mundschenk als auch der Bäcker. Es waren wirklich 2 wichtige, Essen und Trinken, klar, 2 wichtige Funktionen. Der Mundschenk galt zugleich oft als eine Art Berater des Königs. Also er testete nicht nur dessen Wein, er musste nicht nur als eine Art Leibwächter dafür sorgen, dass der König nicht vergiftet wurde, sondern Nehemia beispielsweise war eine Zeit lang tätig, dann Jahrhunderte später, als Mundschenk des persischen Königs. Und so ähnlich dürfte auch die Funktion dieses Mannes hier gewesen sein. Und der Bäcker, da können Sie schon mal sich auf das Frühstück morgen freuen, der Bäcker muss auch dort doch einige Entscheidungen zu treffen gehabt haben. Es gibt eine alte ägyptische Liste, wonach man in Ägypten 57 verschiedene Brotsorten kannte und wohl etwa 36 Kuchensorten. Also können Sie es hinterher mal vergleichen, ob wir hier ägyptisch kochen oder backen, muss man dann ja eher sagen. Also da gab es schon viele Differenzierungsmöglichkeiten, eine kleine Backwissenschaft. Und deswegen hatte dieser Bäcker da eben auch seine Stellung am Hofe. Wie gesagt, beide fallen in Ungnade. Beide träumen, ganz schreckliche Träume im Gefängnis. Und Josef erklärt ihnen diese Träume. Schauen Sie, was der Mundschenk geträumt hat. Kapitel 40, Vers 9. Da erzählte der oberste Mundschenk dem Josef seinen Traum und sprach: In meinem Traum, siehe, da war ein Weinstock vor mir, und an dem Weinstock waren drei Reben. Und als er knospete, gingen die Blüten auf, und seine Trauben bekamen reife Beeren. Ich aber hatte den Becher des Pharao in der Hand, und ich nahm die Weintrauben und presste sie aus in den Becher des Pharao und reichte den Becher dem Pharao. Da sprach Josef zu ihm: Dies ist die Deutung. Die drei Reben sind drei Tage. In drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich wieder in dein Amt einsetzen, sodass du dem Pharao den Becher reichen wirst, wie du es früher zu tun pflegtest, als du noch sein Mundschenk warst. Und genauso ist es gekommen. Und der Bäcker wird ermutigt durch diese positive Prognose und erzählt nun seinen Traum auch. Und bei ihm geht es leider genau in die andere Richtung. Ihm wird durch den Traum angekündigt, dass er bald einen Kopf kürzer gemacht wird. So, das ist die Situation. Und Josef gibt nun diesem Mundschenk, dessen Traum er so positiv deuten konnte mit Gottes Hilfe, kommen wir nochmal drauf, eine Bitte mit auf dem Weg. Und diese Bitte steht in Vers 14. Da sagt er, Kapitel 40, 14, solltest du dann etwa an mich denken, wenn es dir gut geht, so erweise mir Barmherzigkeit und erwähne mich bei dem Pharao und bringe mich aus diesem Haus raus. Da hören wir ein wenig von dieser Ungeduld, von dieser so verständlichen Ungeduld, von diesem auf dem Abstellgleis stehen und: Bitte vergiss mich nicht. Und dann nochmal nachgeschoben diese Begründung, Vers 15. Denn ich bin aus dem Land der Hebräer geraubt worden und habe auch hier gar nichts getan, weswegen man mich einsperren müsste. Unschuldig festgehalten, hilflos, wehrlos, ausgeliefert. Ausgeliefert der Welt. Aber der Mundschenk, als der erstmal seine Freiheit wieder genoss, da hat er seinen verständnisvollen Helfer doch sehr schnell vergessen. Obwohl die Deutung von Josef millimetergenau eintraf. Und dann haben wir am Ende von Kapitel 40 diesen traurigen, tragischen Befund. Aber der oberste Mundschenk, Vers 23, 40, 23, aber der oberste Mundschenk dachte nicht an Josef, sondern vergaß ihn. Es geschah aber nach 2 Jahren, Punkt, 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 dass es dann weiterging. Also nach dieser Situation muss Josef noch 2 weitere Jahre zu Unrecht in diesem Knast sitzen, ohne Aussicht auf irgendeine Hilfe. Ohnmächtig, rechtlos, ohne jede Perspektive. Das ist ein Gefühl, das viele Zeitgenossen kennen. Ich musste so denken an den Prager Schriftsteller Franz Kafka, der dieses Ohnmachtsgefühl 1914, 1915 in seinem berühmten Fragment Der Prozess beschrieben hat. Das ist dann nach seinem Tod 1925 veröffentlicht worden. Und es ist mir erst bei dieser Vorbereitung jetzt aufgefallen, das hatte ich noch gar nicht registriert, ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder nicht, dass Kafka seinen Protagonisten hier nennt Josef K. Ich weiß nicht, ob das von Kafka als eine Anspielung an Josefs Geschichte gesehen wurde, wäre mal eine interessante neue Theorie für die Germanistik vielleicht. Ja, da beschreibt er in einer Szene wie in einem irren Traum, einem irren, irrealen Traum, den Bankangestellten Josef K., der plötzlich abgeführt wird eines Morgens wie in einem bösen Traum, der nicht mal den Grund seiner Anklage erfährt. Und dann wird er telefonisch aufgefordert, am kommenden Sonntag vor dem Untersuchungsgericht zu erscheinen. Mit Mühe findet er den Verhandlungssaal in einem heruntergekommenen Mietshaus. Er weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Und dann zieht sich dieser Prozess hin. Man weiß immer nicht, welche Ebene wird gerade geschildert. Ist das Realität? Ist das Vorstellung? Und je länger die Sache dauert, umso mehr merkt er, dass in dieser Stadt immer mehr Leute von dem Prozess wissen. Und dann bekommt er an einem Regentag von seinem Bankdirektor, also Kafka war ja auch in einer Bank als Angestellter beschäftigt, den Auftrag, einem italienischen Geschäftsfreund den Dom zu zeigen. Und dann wieder in diesen Dom gehen, um den Geschäftsfreund zu empfangen. Und statt des Geschäftsfreundes begegnet ihm dort der Gefängnisgeistliche und kündigt dem Josef K. an, dass er bald verhaftet und auch verurteilt endgültig werden würde. Dann kommt der Prozess zwischenzeitlich scheinbar zum Stillstand. Er besucht seine Mutter zu ihrem 31. Geburtstag. Und wenige Tage später erscheinen zwei Männer, um ihn wortlos abzuführen. Kein Gericht hat ein Urteil gefällt. Er wird zu einem Steinbruch gebracht und mit Hilfe eines Fleischermessers hingerichtet. Also das ist die Geschichte, der Prozess von Kafka. Irreal, bizarr, ausgeliefert, wie ein böser Traum. Total ohnmächtig, schrecklich beschrieben. Und da hat Kafka zum Teil wohl sein eigenes Lebensgefühl und das auch viele andere Menschen am Anfang des 20. Jahrhunderts eingefangen. Und so etwa wird Josef sich gefühlt haben. Nicht der Josef K., sondern der Josef aus der Bibel. Und Gott lässt das manchmal zu, dass seine Kinder in dieser Welt scheinbar ausgeliefert sind, auf der Bühne der Welt. Gott lässt es zu, dass Christen verfolgt werden, dass Christen im Gefängnis landen, dass Christen gefoltert werden. Gott lässt es zu, dass Christen an ihrem Arbeitsplatz total isoliert werden oder gemobbt werden, wenn sie krumme Touren nicht mitmachen. Gott lässt es zu, dass Christen verleumdet werden. Gott lässt es zu, dass Christen in eine unvorstellbare Krankheit hineinstürzen, die sie sich nie hätten vorstellen können, dass diese jemals treffen würde. Gott lässt es zu, dass Christen an schrecklichen Nöten in ihren Familien leiden. Gott lässt es zu, dass Christen warten müssen. Wilhelm Busch hat einmal beschrieben, diese schreckliche Einsamkeit, die er empfunden hat, als er von den Nazis wegen seines Einsatzes für die bekennende Kirche inhaftiert wurde. Und wie er hat nochmal gesagt, ich war kein Held. Er sagt, es wäre so schrecklich gewesen, diese Ohnmacht, die einen packt. Und so geht es dem Josef hier. Und von außen hat es den Anschein, als sei Gottes Segen, der irgendwie verdampft. Und vielleicht hat es Josef auch zeitweilig so empfunden. Und jetzt zeigt uns Gottes Wort eine große Wahrheit. Eine große Wahrheit gerade an dieser Stelle. Ja, Christen werden verworfen von der Welt. Ja, es gibt Situationen, da fühlen wir uns wie ausgeliefert. Aber das ist nie die ganze Wirklichkeit über unser Leben. Und darum sagt uns Gottes Wort sofort, nur einen Vers, nachdem Josef im Gefängnis am Tiefpunkt angekommen ist. Schauen Sie mal hin an das Ende von Kapitel 39. Sagt Gottes Wort uns sofort auch das andere. Also Vers 20, 39, 20 berichtet, dass er im Gefängnis festsitzt. Und dann kommt aber Vers 21. Aber der Herr war mit Josef. Sehen Sie, das ist wie eine Klammer um dieses Kapitel. Er landet in Ägypten in Vers 1 und Vers 2 sagt, aber Gott war mit Josef und es gelang ihm alles. Und am Ende dieses Kapitels wieder, er landet im Gefängnis. Vers 20 und Vers 21 sagt, aber Gott war mit Josef. Er ist eingebunden in diese Klammer. Und das ist das Fünfte, was wir hier sehen. Gottes Kinder sind verankert jenseits der Welt. Gottes Kinder sind verankert jenseits der Welt. Wir lesen das und wir starren ängstlich und entsetzt auf die Bühne der Welt Ägyptens. Vers 1 und Vers 20. Und Gott verweist uns auf die Kulisse, Vers 2 und Vers 21. Aber der Herr war mit Josef. Du bist der Welt nicht wirklich ausgeliefert, denn du bist verankert jenseits der Welt. Das ist die Botschaft hier. Wir kennen diesen Spruch von Archimedes, ne, der gesagt hat, gib mir einen festen Punkt jenseits der Welt und ich heble die ganze Welt aus den Angeln. Angenommen, der Hebel ist lang genug, den ich habe. Gib mir einen festen Punkt jenseits der Welt. Und die Reformatoren haben das auch so beschrieben. Sie haben gesagt, unser Halt, die Gewissheit für unseren Glauben ist wo? Extranos. Sie ist außerhalb unserer selbst. Sie ist nicht in unserem Gefühl. Sie ist nicht in unseren frommen Erfahrungen. Sie ist nicht in unseren inneren Erleuchtungen. Sie ist nicht in dem Zustand unserer Seele, sondern sie ist extranos. Außerhalb unserer selbst. Sie ist verankert im Kreuz Christi. Und diese Wahrheit zieht sich wie ein Refrain durch die ganze Josefsgeschichte. Verankert jenseits dieser Welt. Das geht durch das ganze Kapitel 39 hindurch. Das ist interessant, der Kerkermeister, der war ja bestimmt durch Putifar, der Chef der Gefängnisangelegenheiten, war informiert worden. Und wenn wir sehen, wie Josef jetzt diese Zeit erträgt und wie Gott dafür sorgt in seiner Allmacht, dass Josef eben nicht resigniert in einer Ecke herumhängt und nur noch vor sich hin döst, sondern was macht er im Gefängnis? Er nutzt die Zeit. Er tut im Gefängnis genauso Gutes wie außerhalb des Gefängnisses. Und Gott schenkt ihm, dass das alles gelingt. Und kaum ist er im Gefängnis, wird er vom Gefängnisdirektor schon wieder zum Unterchef des Gefängnisses ernannt. Das ist erstaunlich. Und das schenkt Gott, sagt die Bibel. Aber Josef lässt sich gebrauchen, er lässt sich nicht hängen. Und ich musste so an dieses Wort aus Philipper 4, Vers 12 und 13 denken, wo Paulus sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Da sagt Paulus nicht, meine Muskeln sind so stark, dass ich jedes Gewicht heben kann, sondern er sagt, durch die Gnade Gottes ist es mir geschenkt, dass ich jede Situation aushalten kann, auch wenn ich es mir vorher vielleicht nicht vorstellen kann. Dann sagt er im Vers 12, Philipper 4, Vers 12, ich kann niedrig sein und ich kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Ich kann satt sein und hungern. Beides. Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Der Herr, steht hier, ließ alles gelingen. Auch unter schwierigen Bedingungen, nicht passiv werden. Wie schreibt Petrus in 1. Petrus 4, wo es da um die Verfolgung des Christen geht, was sollen wir auch unter schwierigen Rahmenbedingungen machen? 1. Petrus 4, Vers 19, darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen als dem treuen Schöpfer. Und wie geht's weiter? Und Gutes tun. Gutes tun. Genau das macht Josef hier. Das sind harte Jahre. Harte Jahre, in denen er lernt, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. 2. Korinther 5, Vers 7. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sehen nicht viel. Wir sehen Gefängnismauern. Wir sehen Ungerechtigkeit. Wir sehen Ohnmacht. Wir sehen Gemeinheit. Aber wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen, denn wir sind verankert jenseits der Welt. Aber was hilft mir das nun, solange ich noch mitten in der Welt bin? Ist das eine Vertröstung? Nein. Denn derselbe Gott, der unser Leben jenseits der Welt extra nos fest verankert, der ist ja jetzt auch schon wirklich bei uns. Der führt uns ja schon jetzt, schon heute. Der führt uns ja schon heute mitten durch diese Welt hindurch.